Es ist 11 Uhr. Russland hat die Ukraine in der Nacht massiv mit Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. In der Hauptstadt Kiew und anderen Städten waren Explosionen zu hören. Nach Angaben des Energieministeriums waren die Ziele vor allem Anlagen zur Stromerzeugung und Übertragung. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Der ukrainische Energiebetreiber DTEK meldete am Morgen Schäden an seinen Wärmekraftwerken. Es sei bereits der 8. massive Angriff allein in diesem Jahr auf die Kraftwerke des Unternehmens. DTEK warnte ebenfalls vor Stromabschaltungen in der ukrainischen Hauptstadt sowie den Regionen Kiew, Donetsk und Dnipropetrovsk. Dabei handele es sich um Präventivmaßnahmen. Schon seit 2 Jahren beschießt Russland gezielt Kraft- und Umspannwerke in der Ukraine. Wegen der systematischen Angriffe erließ der Internationale Strafgerichtshof im Sommer Haftbefehl gegen Russlands ehemaligen Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerassimow.
Weil auch der Westen der Ukraine angegriffen wurde, hat Polen seine Luftverteidigung in Alarmbereitschaft versetzt. Wie das polnische Militär mitteilte, stiegen eigene und alliierte Kampfjets auf. In der SPD werden Stimmen lauter, die eine offene Diskussion über einen anderen Kanzlerkandidaten als Olaf Scholz fordern. Der frühere Parteichef Müntefering sagte dem Berliner Tagesspiegel, seiner Ansicht nach habe Scholz nicht das Vorrecht auf eine weitere Kanzlerkandidatur. Die Wahl eines Kanzlerkandidaten müsse auf einem SPD-Parteitag erfolgen. Er sagte weiter, Gegenkandidaten in der eigenen Partei seien kein Zeichen von Ratlosigkeit, sondern praktizierte Demokratie. Müntefering, dessen Stimme in der SPD noch immer Gewicht hat, tritt damit direkt den Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil entgegen. Sie hatten sich auf eine Kandidatur von Olaf Scholz festgelegt. Der Parteitag der Grünen in Wiesbaden steht auch heute ganz im Zeichen der personellen Neuaufstellung. Eine wichtige Entscheidung steht dabei noch aus. Aus Wiesbaden, Jasper Ruppert.
Robert Habeck soll heute zum Spitzenkandidaten der Grünen für die Bundestagswahl gewählt werden. Im entsprechenden Antrag steht zwar die etwas merkwürdige Formulierung Kandidat für die Menschen in Deutschland, aber, das hört man hier in Wiesbaden immer wieder, Habeck soll schon den Titel Kanzlerkandidat tragen. Angesichts von Umfragewerten von 10-12% will die Partei aber offenbar nicht großspurig wirken. Neben dem Wirtschaftsminister wird auch Annalena Baerbock eine Rede halten. Gemeinsam mit Habeck soll sie das Spitzenduo im Wahlkampf bilden. Mit einem anschließenden Gespräch zwischen Habeck und Parteimitgliedern endet dann die 3-tägige Delegiertenkonferenz.
Das deutsche Schienennetz wird im kommenden Jahr nur wenig ausgebaut. Nur 66 Kilometer Gleise werden nach bisheriger Planung mit elektrischen Oberleitungen ausgestattet. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Linken-Anfrage hervor. Damit bleiben Bund und Bahn auch im kommenden Jahr hinter den selbstgesteckten Zielen für den Oberleitungsausbau zurück. Eigentlich will die Bahn bis 2030 3/4 des Schienennetzes in Deutschland elektrifizieren. Dafür wäre nach Berechnungen des Interessenverbands Allianz pro Schiene aber ein Ausbau von 600 Kilometern pro Jahr nötig. In den vergangenen 13 Jahren kamen im Schnitt jeweils rund 80 Kilometer dazu. Das waren die Nachrichten mit Immanuel Glestzus. Aktuelle Meldungen auch jederzeit auf srinfo.de.
So, es ist 11:03. Hallo an die Autofahrer. Wir starten auf der A8 Salou Richtung Pirmasens zwischen Neunkirchen, Oberstadt und Wellesweiler ist die Richtungsfahrbahn wegen Bauarbeiten gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet, dauert noch bis heute Abend um 8. Die A620 Saarbrücken Richtung Saarlouis, auch hier wird gebaut zwischen Saarbrücken-Güdingen und Saarbrücken-Gersweiler. Auf der rechten Spur haben wir da eine Wanderbaustelle, die wandert noch bis um 3. In Homburg kommt es im Innenstadtbereich zu Straßensperrungen wegen einer Bombenentschärfung, die dort heute Vormittag stattfindet. Da halten wir euch über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Unsere neuesten Blitzer stehen zwischen Bildstock und Merchweiler und dann nochmal auf der A8 Pirmasens Richtung Saarlouis in Höhe der Sulzbachtalbrücke. Alles immer aktuell in der SR1 App und ansonsten euch weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Viele Wolken sind heute am Himmel. Vom Hochwald her kann ab und an noch mal ein bisschen Regen dazukommen. 3-7 Grad, das sind die Tageshöchsttemperaturen heute. Morgen am Montag dann ebenfalls viele Wolken. Es bleibt regnerisch bei 5-8 Grad. Am Dienstag, ja, leider nicht unbedingt so viel besser. 6-10 Grad. Aktuell haben wir 4 Grad in Burbach, 4 Grad sind's in Spiesen und 3 Grad in Biesingen.
SR1. Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Heute sprechen wir über ein Thema, das gerne totgeschwiegen wird, über Armut. Kelsey Dehnert ist zu Gast, in Armut selbst aufgewachsen. Scham und Stigma bei Armut, Kelsey, warum ist das bei dir anders? Warum bist du eine Frau mit der Mission bei Insta, in Gesprächen, in deinem aktuellen Buch, das Gefühl von Armut, das eben aufzubrechen, dieses Tabu?
Ich sage immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Und indem ich darüber spreche, was ich erlebt habe und indem ich darüber spreche, was Realität ist, gebe ich anderen die Möglichkeit, tatsächlich über diese Scham drüber hinwegzusteigen.
Wenn viele drüber sprechen, was passiert dann?
Dann passiert Veränderung. Erst wenn viele drüber sprechen, kommen auch diejenigen, die nicht betroffen sind, in den Zugzwang, sich tatsächlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist die Voraussetzung für Veränderung.
Dann hoffen wir, dass wir mit unserem Sonntagstalk heute auf jeden Fall dazu beitragen.
Das hoffe ich auch.
SR1, deine Eins.
Jesus.
In Deutschland sprechen wir nicht viel über Geld, das wir bekommen. Und wir merken immer wieder, eigentlich ist das ein Problem. Noch schwerer fällt es sicherlich Menschen, die zu wenig haben, um davon ihren Lebensunterhalt gut bestreiten zu können. Sie sind umgeben von Werbung, Sehnsüchten, Erwartungen und merken, ich werde dem gar nicht gerecht. Ich bin arm, ich kann mir all das nicht leisten. Kelsey Dehner ist zu Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Selbst aufgewachsen in Armut, kämpft sie für Sichtbarkeit von Menschen, denen ein Sprachrohr fehlt. Also, man braucht Mut, um über Armut zu berichten in einem reichen Land?
Ich glaube, dass Mut schon dazu gehört, weil man ja unweigerlich direkt mit den gängigen Vorurteilen konfrontiert wird.
Tragen Fernsehformate eigentlich wie Harz, aber herzlich auch zu diesem schlechten Image bei?
Definitiv. Also gerade geskriptete Formate, die am Ende des Tages ja eben nicht diesen Doku-Anspruch haben, die also ja nicht den Anspruch haben, tatsächlich zu zeigen, wie es wirklich ist, sondern geskriptete Formate, die ja vor allen Dingen für Unterhaltung gedacht sind, tragen enorm dazu bei, weil am Ende des Tages dann die Vorurteile reproduziert werden, weil sie halt einfach einen gewissen Unterhaltungscharakter für das Publikum haben. Und das Publikum vor allen Dingen ja diese Formate sieht, weil sie diese Genugtuung brauchen und weil sie diese Rückversicherung brauchen. Bei uns ist das nicht so. Wir sind nicht so wie die. Mhm. Es schürt eine Abstiegsangst, aber auch so eine gemeine, unsolidarische Art und Weise.
Werden die Ellenbogen spitzer, anstatt solidarischer die Arme auszubreiten?
Die Ellenbogen werden gerade sehr, sehr viel spitzer. Einfach weil tatsächlich ja auch die Mittelschicht gerade merkt beim Gang durch den Supermarkt, dass die Preise enorm geklettert sind. Mhm. Und die Mittelschicht merkt halt eben auch gerade, dass das bequeme Einkommen, dass das weiche Kissen, das sie hatte, dass das gerade zu schwinden droht. Und wir werden dann von der Leistungsgesellschaft, wir werden dann eben beispielsweise eben auch von Sommerinterviews von Spitzenpolitikern dazu angehalten, daran zu glauben, dass genug Arbeit dagegen helfen würde, in Armut zu fallen. Und dabei übersehen wir, dass wir unter anderem so etwas wie den Mindestlohn brauchen, weil Einkommen eben nicht zuverlässig gegen Armut absichert.
Wer Geld dann aber eben vom Staat bekommt, unterliegt ja auch gesellschaftlicher Kontrolle und immer wieder auch Bewertung, wofür vielleicht das Geld ausgegeben werden soll, wie viel jemandem zusteht. Empfindest du das als Gängelei?
Es ist Gängelei, weil wir am Ende des Tages tatsächlich wieder den Leuten einen Umstand vorhalten, für den sie ja im Zweifelsfall gar nichts können. Die Alleinerziehende, die mit Sack und Pack von ihrem Ehemann sitzen gelassen worden ist, obwohl sie gerade mitten in der Elternzeit zum zweiten Kind ist, die kann ja nichts dafür, dass sie plötzlich beim Jobcenter steht und das zusätzliche Geld braucht.
Also Armut ist kein Einzelschicksal.
Absolut nicht.
Und du hast es schon genannt, diese astronomischen Mieten, und du schreibst es ja auch, eine hohe Inflation. Das heißt, die Mittelschicht rückt näher an den Bürgergeldantrag als an die erste Million.
Die Stimmung wird halt immer kälter, weil wir auf der einen Seite merken, dass das Geld nicht reicht, dass das Geld immer weniger wird, das wir zur Verfügung haben. Und gleichzeitig wird uns aber permanent vorgemacht, wenn wir nur hart genug arbeiten würden, wenn wir uns nur hart genug anstrengen würden, dann wäre diese erste Million auf dem Konto tatsächlich realistisch. Und dabei verschweigt man uns aber, dass die Menschen, die diese erste Million auf dem Konto haben, in der Regel ja schon aus völlig anderen Vermögensverhältnissen kommen. Und dass die das eben nicht durch den Job als Krankenpflegerin im Schichtdienst verdient haben, sondern dass da meistens schon eine Immobilie oder irgendeine Firma im Hintergrund war oder irgendein Papa mit einer Million auf dem Konto, die das Ganze angeschoben haben.
Wie schaust du denn auf solche Familien? Und das hast du ja während deiner Praktika erlebt, das hast du im Job erlebt. Also Kinder, die einfach von zu Hause aus einen ganz anderen Start haben. Macht es nicht manchmal auch, ja, nicht nur unfassbar traurig, sondern auch wütend? Spielt dann Neid eine Rolle? Oder ist es eben von deiner Seite aus immer wieder eine Forderung an den Staat, etwas zu ändern?
Neidisch war ich Anfang meiner 20er. Als ich nur meine eigene Armut und meine eigenen Nachteile wahrgenommen habe, aber das noch nicht einordnen konnte. Jetzt Anfang der 30er, wo ich tatsächlich den Überblick über gesellschaftliche Strukturen habe, ist es für mich am Ende des Tages immer wieder der Impuls, zur Solidarität aufzurufen. Und genau den Menschen, die halt quasi aus diesem gemachten Nest kommen, genau denen immer wieder von Armut zu erzählen, um ihnen tatsächlich so ein Stück weit diesen Anschubser zu geben, zu sagen, Mensch, die Privilegien, die wir haben, die teilen wir jetzt. Indem wir beispielsweise, wenn wir selber Kinder haben, nicht auf Klassenfahrten für 650 Euro die Woche bestehen, sondern sagen, komm, 400 Euro weniger tun es auch.
Das heißt, da den Blick zu öffnen, die Sensibilität eben auch überhaupt erstmal zu schaffen, dass sich auch aus den privilegierteren Familien jemand die Stimme erhebt auf einem Elternabend. Das passiert ja bis jetzt immer ganz selten. Es wird ja eine Summe genannt, die dann vielleicht die Lehrer oder Direktorium berichtet hat für ein Schullandheim. Und dann gibt's ja eigentlich selten Widerstand. Der passiert dann vielleicht mit armutsbetroffenen Familien dann eher leise hinter verschlossenen Türen.
Ja, es ist ja vor allen Dingen auch einfach so, dass für die Mittelschichtsfamilie ist so eine Klassenfahrt zwar schon so ein Moment, wo man ganz kurz durchatmet und sich so denkt so, ja, müssen wir das auch mal machen? Mhm. Aber es ist halt nichts, was dolle weh tut. Man kann sich darauf vorbereiten, man hat eine Sparrate, an die man ran kann, man hat irgendwie ein Sparkonto. Ne, das ist irgendwie alles handelbar. Für armutsbetroffene Familien ist das der finanzielle Super-GAU. Aber dadurch, dass wir Armut tatsächlich mit so viel Stigma belegen, dadurch, dass Armut so schambehaftet ist, trauen sich die wenigsten armutsbetroffenen Familien natürlich vor 20 anderen Eltern zu sagen, wir können uns das nicht leisten. Und da bräuchte es diese eine Mutter oder diesen einen Vater aus privilegierten Verhältnissen, die in dem Moment stellvertretend sagen, Mensch, wir haben hier Familien in der Klasse, für die ist das vielleicht nicht so einfach. Können wir nach alternativen Lösungen suchen, damit am Ende alle Kinder teilhaben können?
Kelsey Dehnert ist mein Gast heute im Sonntagstalk von SR1 und HR3 und sie ist Autorin des Buches Das Gefühl von Armut und auch auf Instagram spricht sie ganz deutlich dieses Thema immer wieder an.
Yeah.
Kinder hat, der will, dass sie starke Persönlichkeiten werden. Vielleicht auch selbstbewusst. Alles Attribute, die nicht ganz so leicht zu haben sind, wenn man schon als Kind immer wieder Sorgen im Rucksack hat. Man muss sich Sorgen machen oder man fühlt sich zurückgesetzt, weil man aus einer armutsbetroffenen Familie kommt. Kelsey Dehnert ist zu Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ihr Buch Das Gefühl von Armut, da schreibst du natürlich auch, dass Menschen Armut hemmt, das Selbstwertgefühl zu entwickeln. Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Lass uns doch mal auf die Kinder schauen. Was macht das mit Kindern, mit Kinderseelen?
Es sorgt im Grunde dafür, dass diese Kinderseele immer in so einem permanenten Zustand von Unsicherheit aufwächst. Mhm. Weil du nicht weißt, okay, reicht denn ab dem 15. des Monats das Geld tatsächlich dafür, dass ich ein Pausenbrot und ein bisschen Obst und Gemüse dabei habe? Reicht es ab dem 20. überhaupt noch für das Pausenbrot? Und dann geht das ja weiter darüber, dass du im Grunde weißt, du weißt als Kind nicht, kann ich jetzt auf diesen Kindergeburtstag, auf den ich gerade eingeladen wurde? Oder wird Mama wieder ganz traurig, wenn sie dann tatsächlich das Geld für das Geschenk irgendwie zusammenkratzen muss? Viele Kinder, die lange in Armut leben, entwickeln tatsächlich auch irgendwann Strategien und behaupten dann, sie wollen nicht zu Kindergeburtstagen gehen, sagen Kindergeburtstagseinladungen schon ab, bevor die Einladung bei ihren Eltern überhaupt angekommen ist, weil sie versuchen, ihre Eltern vor dieser Scham und vor dieser Traurigkeit zu schützen.
Aber das ist doch wiederum ein viel zu viel Verantwortung für die Kinder. Du hast das ja selber auch getragen. Eigentlich sind die Kinder damit doch überfordert.
Sind sie auch absolut. Und gleichzeitig ist das halt die Situation, in die wir sie als Gesellschaft mutwillig bringen. Weil es sind in den seltensten Fällen die Eltern, die ihren Kindern das quasi irgendwie anerziehen. Aber Kinder sind ja nicht doof. Also Kinder merken ja, was zu Hause vor sich geht. Kinder merken das, wenn sie dir die Kindergeburtstagseinladung in die Hand drücken und deine Laune tatsächlich plötzlich auf den Sinkflug geht.
Hast du das auch erlebt?
Immer.
Oder woran hast du gemerkt, ich muss meine Eltern schützen, das kann ich nicht mehr sagen? Du hast ja ein paar Beispiele im Buch genannt, aber was war deine Taktik dann? Auch die Einladung nicht zu zeigen oder kannst du ein anderes Beispiel nennen?
Also ich habe tatsächlich ganz oft Einladungen dann gar nicht erst mit nach Hause gebracht, sondern die irgendwann auf der Schulbusroute in irgendeinem Mülleimer entsorgt. Hab in der Schule aber die ganze Zeit so getan, als ob ich wahnsinnig beschäftigt wäre. Also ne, das ist dann so ein doppeltes Spiel, das du dann irgendwann spielst als Armutsbetroffene, weil du willst dich nicht outen.
Das ist ja doppelt anstrengend. Dann hast du gesagt, du musst zum Training oder was hast du dann?
Genau, ich habe dann erzählt, ich muss mich um meine kleinen Geschwister kümmern, ich habe keine Zeit dafür. Oder ich habe irgendwelche Ausflüge erfunden, auf die wir vermeintlich gefahren sind, dann, wenn das Wochenendgeburtstage waren. Und gleichzeitig habe ich halt zu Hause von diesen Geburtstagseinladungen überhaupt nichts erzählt. Weil ich halt genau wusste, es sorgt am Ende eh wieder nur für Stress. Selbst wenn meine Eltern dann tatsächlich irgendwie versuchen, einen guten Monat dafür zu nutzen, dass ich da hingehen könnte, wusste ich halt ganz genau, am Ende reichen die 10, 15 Euro, oder als ich ganz klein war, waren es ja sogar noch Mark, am Ende reichen die dann halt nicht. Oder am Ende fehlen sie halt an anderer Stelle.
Ganz schön breite Schultern für so zarte Kinder. Prägt dieses Gefühl auch heute noch deine Erziehung? Oder würdest du sagen, so weit geht es jetzt nicht mehr? Gibt's bei dir so eine kleine heimliche Freude, wenn die Einladung kommt und du sagst, ja, heute kann ich mir das leisten, ich kann das meinen Kindern ermöglichen?
Bei mir geht diese heimliche Freude sogar so weit, dass ich zu Kindergeburtstagen immer völlig eskaliere. Also bei meinen Kindern haben immer Motto-Partys mit dazu passenden Torten. Also meine Torten sehen längst nicht so gut aus wie die auf Instagram oder Pinterest. Aber ich freue mich halt so sehr darüber, dass ich meinen Kindern halt auch eigene schöne Kindergeburtstage ermöglichen kann, dass ich dann halt wirklich auch 3 Tage lang um diesen Geburtstag völlig overboard gehe. Einfach nur, weil ich's kann.
Ich lächle jetzt und gleichzeitig schießen mir die Tränen in die Augen, Kelsey, weil es natürlich auch eine Wunde ist aus deiner Kindheit, die du versuchst mit so einem riesigen pinken Luftballon, blauen, keine Ahnung, grün, Meer von Torten dann auch zu überdecken, ne?
Absolut. Das ist tatsächlich ongoing therapy, sage ich immer. Also es ist wirklich dauerhafte Therapie. Und gleichzeitig weiß ich halt eben auch, es wäre für meine Kinder völlig in Ordnung, wenn ich ein Jahr mal sage, wisst ihr was, Leute, ich habe keinen Bock. Also meine Kinder wissen dann, dass das tatsächlich einfach was damit zu tun hat, dass unsere Kapazitäten als Familie gerade anderweitig gebraucht werden und dass es eben nichts damit zu tun hätte, dass das Geld dafür nicht da wäre.
Und das müsste man auch offen aussprechen bei Kindern.
Ja, absolut. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mir halt eben aus der eigenen Erfahrung auch sehr wichtig ist. Bei uns wird da halt sehr transparent mit umgegangen. Ich ordne meinen Kindern das beispielsweise ein, wenn sie dann ihr Taschengeld gekriegt haben und dann aber gerne das 50-Euro-Lego-Set haben wollen. Ich führe da durchaus Gespräche, in denen ich sage, natürlich könnte ich dir das jetzt kaufen, weil am Ende des Tages haben wir das Geld gerade. Aber gleichzeitig gibt es so viele Kinder da draußen, die können sich das nicht mal eben so kaufen. Und ich möchte schon, dass du auch lernst, das wert zu schätzen, was Dinge einfach kosten.
Das Sicherheitsgefühl, so schreibst du, eines Menschen wird ja vor allem durch Selbstverständlichkeit im Alltag geprägt. Wir lernen, uns sicher zu fühlen, wenn unsere Eltern immer für uns da sind und auch bei Schwierigkeiten zu uns halten. Wenn wir nach Hause kommen und es ist etwas zu essen und auch zu trinken da. Wenn wir wissen, dass wir es warm und trocken haben. Stetigkeit ist etwas, das ungemein zum Sicherheitsgefühl und zum Urvertrauen eben auch von Kindern, die in Familien aufwachsen, beiträgt. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist und wir reden gleich weiter.
Wir schauen auf die Straßen, auf die A8 Salü Richtung Pirmasens zwischen Neunkirchen, Oberstadt und Wellesweiler. Hier ist die Autobahn wegen Bauarbeiten gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Noch bis um 8 Uhr heute Abend. Die A620 Saarbrücken Richtung Saarlouis zwischen Güdingen und Gersweiler. Hier eine Wanderbaustelle auf der rechten Spur. Noch bis heute Mittag um 3. In Homburg kommt es im Innenstadtbereich wegen der Bombenentschärfung noch zu Straßensperrungen. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Unsere neuesten Blitzer stehen am Ortseingang Lebach, wenn ihr aus Schmelz kommt, zwischen Bildstock und Merchweiler und nochmal auf der A8 Pirmasens Richtung Saarlouis in Höhe der Sulzbach-Talbrücke. 0800 700 8000, falls ihr noch etwas gesehen habt. Allen unterwegs eine gute Fahrt. 4 Grad haben wir in Überherrn, 4 Grad sind es in Michelbach und 6 Grad in Sotzweiler. Tageshöchsttemperaturen heute 3 bis 7 Grad. Viele Wolken sind am Himmel, immer wieder gibt's kurze Regenschauer.
SR1. Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Kelsey Dehnert ist Mitte 30, zweifache Mutter und eine echte Aufsteigerin. Aufgewachsen in Armut als ältestes von 4 Geschwistern. Heute arbeitet sie erfolgreich als Journalistin, hat ein Buch geschrieben und führt eine, ich sag jetzt mal, glückliche Ehe, obwohl ich das gar nicht beurteilen kann. Glaubst du, dass du ein Vorbild bist? Also ich hoffe, dass die Ehe glücklich ist.
Die Ehe ist sehr glücklich.
Gut, ich bin beruhigt. Bist du ein Vorbild und wenn ja, wofür?
Ich bin kein Fan von Aufstiegserzählungen, weil sie ignorieren, dass viele Menschen die strukturellen Voraussetzungen dafür gar nicht haben. Aber ich glaube, ich kann ein Vorbild dafür sein, da, wo man tatsächlich Chancen hat, so lange nicht aufzugeben, bis man aus den Chancen das Bestmögliche gemacht hat.
Welche Auswege und welche Hilfe es aus Armut gibt, darüber sprechen wir gleich mit Kelsey Dehnert.
It's fine, it's cool, you can say that.
Momente und die beste Musik. Die beste Musik für das Saarland. SR1. Deine 1.
Turn the music.
Vorsicht bitte im Landkreis Saarlouis zwischen Reisbach und Hoxberg in beiden Richtungen. Gefahr durch Schafe auf der Fahrbahn. Aufpassen bitte zwischen Reisbach und Hoxberg in beiden Richtungen. Gefahr durch Schafe auf der Fahrbahn.
Sie ist Parteimitglied der Linken und Beisitzerin im Kreisverband Nienburg an der Weser. Grüße gehen hoch an meine alte Heimat. Kelsey Dehner, Journalistin und Autorin. Wer nichts hat, kriegt Hilfe. Das ist das Motto, nach dem unser Sozialstaat eigentlich aufgebaut ist. Wohngeld, Bürgergeld, Zuschüsse. Das müsste doch reichen. Dann gibt's noch private Initiativen. Auch noch, sagen die einen. Die Fördervereine an vielen Schulen und Kindergärten. Zuschüsse für Klassenfahrten, die Tafeln, die Kirchen und viele andere. Du bist in Armut aufgewachsen, Kelsey, und trotzdem reicht es nicht. Obwohl viele sagen, das müsste doch jetzt mal reichen.
Das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Zuschüsse, also dass alleine ja der Bürgergeldsatz schon so knapp bemessen ist, dass tatsächlich ein menschenwürdiges Leben damit ja gar nicht möglich ist. Diverse Wohlfahrtsverbände rechnen uns das immer wieder vor, dass der Bürgergeldsatz de facto zu niedrig ist. Wir haben gerade erfahren, vor, ich glaube, 8 Wochen oder so, dass in Berlin eine Studie unter Verschluss gehalten wurde seitens der Bundesregierung, die klar belegt, dass der Bürgergeldsatz nicht reicht, um Kinder gesund und ausgewogen zu ernähren. Das heißt, ja, wir haben einen Sozialstaat, der zwar so tut, als ob er all denen, die Hilfe brauchen, auch Hilfe zukommen lassen würde. Aber tatsächlich ist das auf der einen Seite viel zu wenig Geld, das da bereitgestellt wird. Und auf der anderen Seite ist das ein riesiges Bürokratiemonster, zu dem Armutsbetroffene tatsächlich einfach selten auch Zugang haben.
Und wenn sie Zugang haben, kostet es natürlich Zeit. Behördengänge kosten Zeit.
Und Behörden haben dazu ja zusätzlich auch immer noch zu den unmöglichsten Zeiten offen. Also, weil auch da, wir haben hier die Realität, Bürgergeldbeziehende, Menschen, die Kinderzuschlag erhalten, Menschen, die Wohngeld erhalten, die allermeisten von denen arbeiten in irgendeiner Form. Und wenn dann aber tatsächlich das Wohngeldamt nur morgens zwischen 8 und 12 Uhr offen hat und ich in der Zeit aber ja tatsächlich irgendwo im Altenheim die Böden wische, wie soll ich denn dann zwischen 8 und 12 Uhr tatsächlich meine Antragsunterlagen irgendwo einreichen können?
Aber warum sollte der Staat die eigene Bevölkerung nicht schützen, nicht stärken wollen? Was steckt dann hinter einem System, was ja aus deinen Augen nicht funktioniert?
Der Wunsch, Profite zu machen. Wir erleben das gerade an Bundespolitik ganz real, dass tatsächlich wichtige Investitionen in die Infrastruktur, in Sozialpolitik verhindert werden dadurch, dass ein Bundesfinanzminister da sitzt und sagt, ich halte an dieser Schuldenbremse fest, obwohl mir selbst Nobelpreisträger der Ökonomie sagen, es ist gerade das Schlechteste, was du für die Gesellschaft tun kannst.
Also Geld ist eigentlich genug im System, es ist dann nur falsch verteilt?
Ja. Wir haben während der Pandemie Lufthansa für mehrere Milliarden Euro gerettet und parallel dazu haben diverse Menschen ihre Jobs verloren und sind tatsächlich quasi an Jobcentern ja wochenlang während Lockdowns einfach abgewiesen worden, obwohl die Leute in den Jobcentern wussten, dass wenn die Leute ihre Anträge nicht stellen können, sie halt auch kein Geld kriegen.
Wer sind denn die Alliierten für armutsbetroffene Menschen, außer jetzt vielleicht Parteien?
Wohlfahrtsverbände. Die Kirchen in Deutschland an vielen Stellen auch. Und ich würde sagen, jedes Elternteil oder jeder Mensch, der sich in irgendeiner Form in einer ehrenamtlichen Initiative engagiert. Ob das die Fördervereine sind, die du eben angesprochen hast, oder ob das tatsächlich eben Leute sind, die sich beispielsweise bei der Tafel engagieren.
Du bist jetzt ein politischer Mensch, bist gesegnet mit Eloquenz und einem klaren Kopf und kannst das alles einsetzen in Büchern oder vielleicht auch in eben einer politischen Rolle. Wie können denn armutsbetroffene Menschen eine politische Rolle noch stärker spielen, um das Thema noch sichtbarer zu machen?
Es würde schon helfen, wenn tatsächlich die Leute, die Entscheidungen treffen, und das fängt ja bei den meisten schon im Kommunalrat an, wenn die mal mit Armutsbetroffenen sprechen würden, statt über Armutsbetroffene.
Also das ist immer noch die Ausnahme?
Das ist leider immer noch die Ausnahme. Da wird dann in stundenlangen Sitzungen zwar darüber entschieden, ob die Fördermittel für das Stadtteilzentrum weiter gezahlt werden oder nicht. Und dann wird darum theoretisiert, welchen Impact diese Arbeit denn wohl hat oder auch nicht hat. Aber die wenigsten von diesen Menschen, die diese Entscheidung treffen, gehen mal in das Stadtteilzentrum und setzen sich tatsächlich beim solidarischen Mittagstisch einfach mal mit hin und hören mal zu.
Also das schreibst du ja auch. Es fehlt an Orten, die ein gemütliches Beisammensein und zwischenmenschliche Begegnung ermöglichen, ohne dass jemand dafür das Portemonnaie immer wieder zücken muss. Denn Innenstädte und Quartiere, die vor allem aus Konsumgelegenheiten bestehen, halten armutsbetroffene Menschen ja fern. Was würdest du dir denn wünschen? Was würdest du denn sagen? Welches Angebot fehlt?
Es fehlt tatsächlich an lokal installierten und zentral zugänglichen Stadtteilzentren oder Programmen, die öffentliche Bibliotheken beispielsweise genug fördern, dass diese Bibliotheken auch Orte der Versammlung sein können, Orte der Begegnung sein können. Es fehlt tatsächlich an Innenstadtgestaltungen, die vor allen Dingen die Begegnung und das Sich-Aufhalten priorisieren, statt die Frage danach zu stellen, wie viele Schulläden sich diese Fußgängerzone wohl noch leisten kann.
Sagt Kelsey Dehnert und stellt natürlich auch fest, Armut ist mehr als nur der Mangel an Geld. Das Gefühl von Armut heißt ein aktuelles Buch und wir sind gleich wieder im Gespräch hier im Sonntagstalk. It's gonna be a good night. And I'm not the type to ever waste. Don't know where city lights may take me, but I know it's gonna be a good night. Yeah, all the memories I've been holding, I'm gonna drink them down till close. Oh, I know. I know this dream. Close to heaven. Besonders gut verstehen wir uns mit Menschen, die die gleichen Interessen haben oder das gleiche Hobby. Und ähnlich geht es vielleicht auch unseren Kindern. So bauen wir uns einen Freundeskreis auf, aus Sportverein, Schule, vielleicht auch aus Job, anderen Hobbys und merken gar nicht, dass wir vielleicht dann doch in einer Filterblase leben, wo Menschen selbstverständlich zweimal im Jahr in den Urlaub fahren, vielleicht sogar zusätzlich noch Skifahren, wo das iPad für die Schule keine Jubelsprünge auslöst, aber auch nicht schlaflose Nächte. Gerade Eltern landen ratzfatz in einer Blase, ohne es vielleicht zu merken. Und dann kommt Kelsey Dehnert um die Ecke mit so einer großen Stricknadel und sticht einmal fest in Instagram hinein, sorgt für Trubel und erhebt ihre Stimme in den ganz gut situierten Hochglanz-Momfluencern. Im Sonntagstalk von SR1 und HR3 haben wir heute, liebe Kelsey, schon viel über Armut gesprochen und darüber, was sich arme Menschen wünschen. Was haben wir vergessen?
Ich glaube, was wir vergessen haben, ist tatsächlich immer wieder diese Perspektive einzunehmen, dass Armut nichts ist, was tatsächlich irgendwo für irgendwelchen Toren irgendwelcher Städte stattfindet, sondern Armut ist das, was im Zweifelsfall zwei Straßen weiter stattfindet.
Und es betrifft jeden Lebensbereich. Das ist mir nochmal deutlich geworden. Ist durchdringt die Studentin, ist durchdringt diejenige, die du ja auch warst im ersten Praktikum, wo man dann auch die Klamotten braucht, wo man eine Möglichkeit braucht, Miete zu bezahlen und ein geringes Praktikantinnengehalt zu erhalten. Es ist nicht nur in der Kita und in der Grundschule, sondern eben auch in späteren Lebensbereichen.
Ja, und uns da immer wieder vor Augen zu führen, dass wir am Ende des Tages tatsächlich nicht wissen, welchen Lebensweg diese armutsbetroffene Person hinter sich hat, sondern dass wir tatsächlich wirklich jetzt akut helfen können, ohne ihr vorher Vorhaltungen zu machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste am Ende tatsächlich, wenn es um gesellschaftliche Solidarität geht.
Das wäre ja auch nochmal eine zusätzliche Verletzung, wenn man daraus dann immer wieder einen Vorwurf formuliert, was natürlich passiert. Das haben wir heute auch gesprochen. Wie schaffen wir es denn, Nähe aufzubauen zu anderen Lebenswelten, damit wir eben nicht jeder, so wie ich es eben gesagt habe, in der eigenen Bubble dann hängen bleibt?
Also ich glaube tatsächlich, Bücher wie meines zu lesen, ist ein guter erster Schritt. Ich glaube, es geht vor allen Dingen aber tatsächlich auch darum, mal mit vielleicht genau der Person in meinem Umfeld ins Gespräch zu kommen, an der ich vielleicht tatsächlich bislang am bewusstesten in Anführungszeichen vorbeigelaufen bin. Ob das jetzt beispielsweise eben die Mutter in der Kita-Garderobe ist, die ich so ansehe und wo ich so merke, aus meiner eigenen Erziehung heraus habe ich da irgendwie einen Widerstand. Die einfach mal anzusprechen und sie zu fragen, wie es ihr geht. Und dann mal zu gucken, was passiert. Also tatsächlich sich eben auch wirklich mit Menschen, die nicht so sind wie ich selber, bewusst zu konfrontieren. Und mich dann eben nicht auf den immer gleichen Veranstaltungen rumzutreiben, sondern zu sagen, okay, und jetzt gehe ich mal beispielsweise zum AWO-Wohlfahrtsverband, zum Mitgliedercafé und guck mir mal an, wer läuft denn da eigentlich so rum.
Also eine innere Bereitschaft, die Handbremse zu lösen und neue Bereiche kennenzulernen, um damit eben am Ende auf lange Sicht für mehr Verteilungsgerechtigkeit und vielleicht auch echte Chancengleichheit dann tatsächlich zu sorgen, indem man nicht in den Schuhen dann ja tatsächlich geht, aber den Blick dafür öffnet und Empathie empfindet?
Genau. Es ist schon wesentlich einfacher für Armutsbetroffene und für von Armut bedrohte Familien beispielsweise so etwas wie die Kindergrundsicherung politisch durchsetzen zu können, wenn all die Familien, die nicht darauf angewiesen sind, die aber wissen, welche Schwierigkeiten das macht, wenn das Geld nicht reicht, sich tatsächlich solidarisch erklären und sich dahinter stellen.
So vieles bleibt Menschen, die von Armut betroffen sind, verwehrt. Ob das der Auslandsaufenthalt ist, den die Eltern bezahlen können, ob das die Sprachkurse sind, ob das die Garderobe ist. Und immer wieder bleibt die Angst, jemand knallt dir die Tür vor der Nase zu, wenn du denkst, du hast es gerade geschafft. Kennst du diese Momente auch noch?
Ich glaube, das lässt mich niemals los. Also das war tatsächlich auch jetzt während des Buchentstehungsprozesses beispielsweise meine stetige Begleiterin, dass ich immer wieder dachte, okay, und jetzt kommt irgendjemand und sagt mir, Mensch, du hast gar keinen Hochschulabschluss, mit welcher Qualifikation schreibst du eigentlich ein Buch? Also gerade dadurch, dass ich eben zum Beispiel das Beispiel dafür bin, dass es halt am Ende des Tages selbst mit sehr viel Fleiß und Intelligenz und Durchsetzungsfähigkeit am Ende nicht für einen Berufsabschluss gereicht hat. Gerade dadurch weiß ich halt eben einfach auch, wie unsicher man permanent durchs Leben läuft, wenn man halt diese gut bürgerlichen Kriterien, die an einen gelungenen Lebenslauf angelegt werden, wenn man die nicht erfüllt.
sagt Kelsey Dehnert. Und ich danke dir, liebe Kelsey, für deinen Einblick. Wenn man liest das Gefühl von Armut, nimmt man sehr viel mit über arme Mütter, die auch anders einsam sind. Du teilst dein Wissen mit uns. Und dieses Buch, dein Buch, ist ein Blick hinter die Armutsstatistiken. Und dafür danke ich dir. Über knappe Kohle, geringen Selbstwert und einen Sozialstaat, der uns im Stich lässt. Kelsey Dehnert war unser Gast heute im Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer.
Bye, bye, mein Herz, warum tut's so weh, wenn wir uns verlieren, wenn Dinge vergehen? Du warst meine Queen, warst mein größtes Glück. Bye, bye, mein Herz, wir können nicht zurück. Ich schlaf nicht mehr, schlaf nicht mehr, schlaf nicht mehr, schlaf nicht mit dir. Und du küsst nicht mehr, küsst nicht mehr, küsst nicht mehr, küsst nicht wie früher. Oh, ich steh auf dich, steh auf dich, steh auf dich, ich steh dir nicht. Und ich kann nicht mehr ohne dich. Und jetzt stehen wir hier vergänglich, waren wir nicht unzertrennlich. Und fuck, ich glaub, ich erkenn dich nicht. Warum tut's so weh, wenn wir uns verlieren, wenn Dinge vergehen? Du warst meine Queen, warst mein größtes Glück. Bye, bye, mein Herz, wir können nicht zurück. Wir können nicht zurück. Wir können nicht zurück. Wir können nicht zurück. Ich frag dich, du fragst mich, frag mich nicht zu lange her. Oh, du willst mich nicht, du willst mich nicht verlieren. Und jetzt stehen wir hier vergänglich, waren wir nicht unzertrennlich. Und fuck, ich glaub, ich erkenn mich nicht mehr. Bye, bye, mein Herz, warum tut's so weh, wenn wir uns verlieren, wenn Dinge vergehen? Du warst meine Queen, warst mein größtes Glück. Bye, bye, mein Herz, wir können nicht zurück.
SR Info. Die Nachrichten
mit Emanuel Gelestus.
Israelische Luftangriffe im Gazastreifen und im Libanon. Faeser will strengere Kontrollen auf Weihnachtsmärkten. Und das Wetter im Saarland grau und bis 8 Grad. Es ist 12 Uhr. Die israelische Armee hat erneut Ziele im Libanon und im Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben der deutschen Presseagentur trafen die Luftschläge Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut. Zu möglichen Opfern liegen noch keine Informationen vor. Auch im Gazastreifen hat es Attacken gegeben. Für SR Info Clemens Fehrenkotte.
Bei einem israelischen Luftangriff auf ein fünfstöckiges Wohngebäude im Bet Lachia im äußersten Norden des Gazastreifens sind am frühen Morgen nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters Dutzende Bewohner getötet oder verletzt worden. In dem Gebäude hätten sich nach Informationen des palästinensischen Zivilschutzes rund 70 Personen aufgehalten. Eine Reaktion der israelischen Streitkräfte lag zunächst nicht vor. Am frühen Morgen seien bei einem weiteren Luftangriff auf ein Wohngebäude im Flüchtlingslager Burey in der Mitte des Gazastreifens mindestens 10 Menschen getötet worden, wie Reuters unter Berufung auf Rettungskräfte meldet.
Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht massiv aus der Luft angegriffen. In der Hauptstadt Kiew waren mehrere Explosionen zu hören. Auch aus mehreren anderen Städten wurden Explosionen gemeldet. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe Dutzende Marschflugkörper und ballistische Raketen abgefeuert. Der Regierung in Kiew zufolge richten sich die Angriffe offenbar gezielt gegen die Stromversorgung im ganzen Land. In Kiew und Umgebung sowie in der Region Dniepropetrovsk fiel der Strom aus. Weil auch der Westen der Ukraine angegriffen wurde, hat Polen seine Luftverteidigung in Alarmbereitschaft versetzt. Wie das polnische Militär mitteilte, stiegen eigene und alliierte Kampfjets auf. Bundesinnenministerin Faeser hat die Behörden der Länder zu strengen Kontrollen des Messerverbots auf Weihnachtsmärkten aufgefordert. Die SPD-Politikerin betonte in der Bild am Sonntag noch einmal, dass bei einem Verstoß Bußgelder bis zu 10.000 Euro verhängt werden können. Diane Baatani für SR Info.
Das Messerverbot kann nach den Worten von Faeser strikt kontrolliert werden. Es gelte Null Toleranz. Das Verbot soll mehr Sicherheit für alle Besucher bringen. Die Polizei wird demnach an vielen Orten präsent sein. Bundestag und Bundesrat hatten nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag von Solingen eine Verschärfung des Waffenrechts beschlossen. Vor wenigen Wochen ist das Messerverbot bei Märkten, Volksfesten und anderen Großveranstaltungen in Kraft getreten. Besucher des Winterdoms in Hamburg sind am Einlass bereit, stichprobenartig auf Waffen, Messer und Ähnliches durchsucht worden. Die Beamten